Uns würde auch sehr interessieren, welche positive Entwicklung du in deine unterschiedlichen Rollen auch hier siehst, in deine Arbeit in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, natürlich im Gesundheitsbereich.
Ja, große Frage. Ich fange mal groß an. International habe ich den deutlichen Eindruck, dass sehr viele Länder, sehr viele Gesellschaften sich teilweise ziemlich rapide entwickeln. Es gibt viele Regierungen inzwischen, die sind guten Willens, also im Sinne positiver Regierungsbildung, was früher mal Good Governance genannt wurde, was auch schon, ne, ein bisschen ein herablassender Begriff ist, wer beurteilt, was gut und schlecht ist. Was wir im Rahmen, sag ich mal, dieser Entwicklungen auch sehen, ist, dass wir eine Verbesserung der Datenlage sehen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen trocken, aber ich will das mal vielleicht ein bisschen erklären. Die Epidemiologie, inzwischen weiß ja jeder, was dieser Begriff bedeutet, ne? Also die Generierung und Auswertung von Gesundheitsdaten gewinnt deutlich an Raum und das macht tatsächlich Sinn. Das klingt jetzt ein bisschen nüchtern, da geht es um ne, Statistiken und Analysen und Kurven, von denen ja inzwischen keiner mehr was sehen kann. Durch die Corona-Krise ist das alles sehr präsent geworden. Aber wenn wir gute Daten haben, und auch das zeigt uns ja jetzt diese aktuelle Pandemie, wenn wir sehr gute Daten haben über den Gesundheitszustand einer Bevölkerung, können wir das Programm oder die Projekte, die wir dann lancieren, sozusagen viel, viel besser zuschneiden. Das war ein Problem in vielen Ländern der Welt, dass wir so ein bisschen mäßig mit mathematischen Modellen hochgerechnet haben, wie krank oder gesund eine Bevölkerung ist. Und das kann sein, dass wir dann an den wahren Bedürfnissen durchaus vorbeiarbeiten. Und Beispiel Nepal. Wie kann ich die Müttersterblichkeit in Nepal nachhaltig senken? Das geht natürlich, indem ich gute Geburtsprogramme habe, also vorgeburtliche Versorgung, geburtliche Betreuung und nachgeburtliche Betreuung. So, dafür gibt es nur ein Stichwort: Hebamme. Und es gibt in Nepal den Berufszweig der Hebammen nicht. Das heißt, da kann ich, nur wenn ich gute Daten habe, so dramatisch das klingt, über die Sterblichkeit von Frauen und von Kindern unter und während der Geburt, kann ich daraus sehr stark einen Moment aufbauen und sagen, ihr braucht aber leider diesen Berufszweig, der jetzt zum Glück langsam im Entstehen ist, aber über die letzten 40 Jahre gab es den nicht. Es gab Hilfshebammen und traditionelle Hebammen und damit kann man natürlich eine Müttersterblichkeit nur so weit senken. Das ist so ein Beispiel. Man sieht, es tut sich was, wenn wir verbesserte Daten haben, kommen Regierungen teilweise in Schwung und erkennen Lücken und Bedarfe. Na, das kann man dann wirklich ganz, ganz konkret zuschneiden, was das Bedürfnis ist. Und auf der nationalen Ebene ist es sehr komplex zu antworten, wie sich unser Gesundheitssystem entwickelt. Ich möchte vielleicht zwei Dinge erwähnen. Das eine ist, dass wir nicht vergessen sollen, dass unser Gesundheitssystem aus drei Säulen besteht. Das ist das eine, sage ich mal, die kurative Grundversorgung, also die hausärztliche, niedergelassene Versorgung. Das andere ist die Versorgung in Krankenhäusern, auch mit der ganzen Rehabilitation daran. Und das dritte ist der öffentliche Gesundheitsdienst, also was wir landläufig als die Bevölkerungsgesundheit bezeichnen. Dieser Tage in aller Munde. Allerdings haben, sage ich mal, Gesundheitsämter eine wichtigere Rolle zu spielen, als Callcenter zu sein. Das heißt, hier gibt es sicherlich eine Menge Aufgaben auch in Zukunft, die man dieser dritten Säule zuschreiben könnte. Da gibt es einige positive Entwicklungen. Wir werden abwarten müssen, was sich daraus entwickelt. Der andere Bereich, den ich vielleicht in Deutschland noch erwähnen möchte, ist, dass wir im Hinterkopf behalten müssen, dass die Migration ein Thema ist, das uns die nächsten Dekaden begleiten wird. Wir hatten nicht einmal kurz eine Flüchtlingskrise, sondern wir sind in einer Zeit der Migration. Das hat verschiedene Gründe, wirtschaftliche Gründe, geopolitische Gründe, aber natürlich auch klimawandelbedingte Gründe. Und das alles hängt unauflösbar miteinander zusammen. Das heißt, wir werden in Westeuropa eine starke Migration erleben in den nächsten 20 Jahren, die wir uns im Augenblick noch nicht vorstellen können. Und das bedeutet, dass wir uns darauf einstellen sollen. Das geht sehr langsam los. Ich hoffe, dass da ein bisschen mehr Wind kommt von der neuen Bundesregierung. Also da sehe ich in dem Sinne positive Entwicklungen, weil sich da ein bisschen was tut und tun wird, um die physische Gesundheit, aber auch die seelische Gesundheit von den Menschen zu stärken und zu verbessern, die zu uns kommen. Denn die meisten Menschen, die zu uns kommen, bleiben hier. Und es macht also auch Sinn, dass wir uns um deren Gesundheit kümmern, damit wir Ausfälle, meistens Einzelfälle vermeiden können, die ja doch leider immer sehr pressewirksam dargestellt werden.
Ja, danke. Du hast vorhin ja auch die Wissenschaftskommunikation genannt. Also das fällt mir jetzt gerade bei deiner Antwort so ein, dass ich das auch ganz spannend fand jetzt in der Pandemie, wie gut es ja auch WissenschaftlerInnen und Wissenschaftlern gelungen ist, bestimmte Dinge über Podcasts, über andere Medien sozusagen der Bevölkerung auch zu berichten. Ich persönlich fand das sehr hilfreich auch und sehr stützend. Glaubst du, das wird sich verstetigen oder ist das sozusagen was, was dann nach der Pandemie auch weniger wird und wieder nicht mehr so präsent ist sozusagen? Weil das könnte man ja auch in anderen Bereichen vielleicht noch aufgreifen.
Das ist eine gute Frage. Ich sehe eine sehr positive Entwicklung, nachdem wir zunächst sehr viele Individuen hatten, die sich in der Presse dargestellt haben, in Talkshow A, B und C haben wir inzwischen einen Expertenrat, etwas, was die englische Regierung schon vor der Pandemie hatte, um sozusagen die Regierung zu beraten. Das haben wir inzwischen, die ist auch sehr gut besetzt, aus meiner Sicht, und sie ist auch transparent. Wir wissen ja bis heute nicht, wer zum Beispiel die ganzen Ministerpräsidenten der Bundesländer berät. Die halten ihre Expertengremien schön unter Verschluss. Das heißt, das ist eine Entwicklung in die richtige Richtung, dass es nicht Individuen gibt, die, die Bevölkerung beraten, sondern ein Gremium von Menschen aus verschiedenen Berufen, die sich zusammensetzen, sei es nun Ethiker, öffentliche Gesundheit, Virologen und so weiter. Auch die Bundeswehr ist absolut und durchaus sinnvoll da. Vor dem Hintergrund ist das eine sehr gute Entwicklung. Ich hoffe, dass dieser Expertenrat in irgendeiner Form auch verstetigt wird, denn auch nach der Pandemie ist es sicherlich hilfreich, zu einigen Gesundheitsthemen sich zentral durch so ein Gremium beraten zu lassen, dass man gegebenenfalls ad hoc zusammenruft. Aber da geht sicherlich vieles in die richtige Richtung.
Ja. Wir sind natürlich auch total interessiert an guten Stories aus deinen Einsätzen, wo du warst. Wir finden es total interessant, wo du überall gearbeitet hast. Also könntest du uns vielleicht nochmal so ein oder zwei Geschichten aus deinen Einsätzen erzählen, die dich jetzt besonders beeindruckt haben oder die dir vielleicht auch Hoffnung gegeben haben? Denn die brauchen wir ja gerade auch alle, die Hoffnung.
Ja, dann kann ich ein paar nennen. Ich möchte vielleicht anfangen mit einem Programm, das zunächst auch ein bisschen trocken klingt. Ich möchte nach Bangladesch einladen sozusagen. Ich habe vor ein paar Jahren verfolgen dürfen, wie in Bangladesch das erste Krankenversicherungssystem im Land eingeführt wurde. Das war ein ganz kleines Projekt, erstmal nur in 3 Gemeinden mit 3 Krankenhäusern, wo die ärmste Bevölkerungsschicht, die dort wohnte, Zugang zu einer Krankenversicherungskarte bekommen hat. Und es war extrem spannend zu sehen, wie das eingeführt wurde. Zunächst, wie diese Leute ausgewählt wurden. Und das Wichtigste war, was für mich sehr beeindruckend war, ist, dass der Rest der Bevölkerung vollkommen akzeptiert hat, dass sie nicht dazu gehörten. Das heißt, jeder wusste genau, das wurde über Dorfgemeinschaftskomitees gemacht und jeder im Dorf wusste genau, wer die Ärmsten waren. Und das war ein spannender demokratischer Prozess, wo alle sich einig waren, ja, die und die und die brauchen natürlich die Unterstützung und ich brauche die nicht. Das fand ich total rührig und dieses Programm wurde auch angenommen. Das heißt, wir konnten dann infolgedessen sehen, dass aus dieser Bevölkerungsgruppe mehr Menschen in die Krankenhäuser aufgenommen wurde und behandelt wurde. Wie ich anfangs erwähnte, Armut ist führt zu frühem Tod und ist eine wesentliche Determinante der Gesundheit. Und sowas zu unterbrechen mit einem kleinen Programm, das man erstmal nur so ganz klein anfängt, klar, das war extern finanziert, aber es gab sehr große Aufmerksamkeit seitens der Ministerien und das ist inzwischen, das war vor 5 Jahren, inzwischen ist es ein großes Programm geworden, das sich Stück für Stück ausweitet, angelehnt an unser Programm, an so eine Art Basisbevölkerungsversicherung, könnte man sagen. Das war ein Beispiel, das mich sehr berührt hat, wo ich sagen muss, auch große staatliche Entwicklungsprogramme können im Kleinen zunächst mal was erreichen und haben unmittelbaren Effekt auch auf arme Bevölkerung. Das sieht immer alles so schwurbelig aus, wenn man das liest, wir finanzieren Krankenversicherung in Bangladesch, aber wenn man dann wirklich vor Ort ist und mit den Leuten spricht und in die Krankenhäuser geht, dann ist das sehr beeindruckend, was sich da tut. Ein anderes Beispiel, was ich erwähnen möchte, ist aus sag ich mal, der Grenzregion Afghanistan-Pakistan. Eine unserer großen Baustellen im Gesundheitsbereich ist die Bekämpfung und eventuell die Ausrottung der Kinderlähmung, der Poliomyelitis. Und es gibt eine sehr grüne Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan, wo die dort wohnende Bevölkerung teilweise nomadisch ist und über die Grenze sich eigentlich hin und her bewegt. Und es ist dort auch aus, sage ich mal, Sicherheitsgründen relativ schwierig, gute Impfprogramme durchzuführen, weil zum einen die Bevölkerung sehr schwer zu erreichen ist, zum anderen ist es eine unsichere Region, weil sich dort inzwischen auch vermehrt der IS tummelt, also nicht nur die Taliban. Das heißt, es ist eine sehr schwer zugängliche Region und es ist eine Region, wo der Bildungsstand nicht sehr hoch ist. Das heißt, man kann sehr leicht mit Gerüchten konfrontiert sein über Impfungen verursachen, Sterilität und so weiter und so weiter. Und in dieser Region gibt es ein unglaublich tapferes Heer an Impfteams, die dort durch die Gegend ziehen und ihr Leben riskieren, um die Kinder durchzuimpfen. Gleichzeitig gibt es ein hohes Interesse an der Bevölkerung, sich impfen zu lassen. Also es gibt, man stößt hier und da natürlich auf Gegenwehr, aber das ist so ein Programm, was mich total beeindruckt, jetzt unabhängig von dem großen hehren Ziel, Polio von der Welt auszurotten, aber im Kleinen diese Teams zu sehen, wie sie von Dorf zu Dorf ziehen, quasi täglich dabei ihr Leben riskieren, im Sinne dieser Sache, das war eine Sache, die mich auch schwer beeindruckt hat und auch dann nur die Gespräche, die dann vor Ort geführt werden, um Menschen zu überzeugen, sich doch impfen zu lassen. Es funktioniert leider immer nur in Wellen, wenn man sich die Statistiken anguckt. Es gab vor ein paar Jahren, gab es große Erfolge, die dann zurückgeschlagen wurden. Und jetzt durch Corona ist natürlich noch mal sehr viel mehr eingeschlafen. Das heißt, in der Zeit Post-Corona wird es sehr, sehr viel zu tun geben, um da auch wieder was weiter aufzubauen.